Wenn wir Geschwister, die irgendwo in der Welt verteilt sind, vielleicht in Nachbarortschaft oder Verwandte, die irgendwo in Deutschland wohnen, unterstützen wollen, also Geschwister im Glauben, was wären die ersten Punkte, die uns einfallen würden, diese Geschwister zu unterstützen? Bei Missionaren würden wir vielleicht an Geld denken, an Spenden. Gebet, das ist gut, das ist mein Thema. Habe ich nicht gedacht, dass es so früh kommt, finde ich gut. An was würden wir denken? An was denkt Paulus? In unserem Text, den wir uns heute anschauen wollen, geht es tatsächlich um Gebet. Wie Paulus den Römern, die über 2000 Kilometer von ihm entfernt sind, schon dient. Obwohl er in Korinth ist, dient er den Römern schon. Und zwar nämlich im Gebet. Er dient Gott an den Römern dadurch, dass er betet. Diesen Text wollen wir uns anschauen. Wollen wir uns anschauen, wie es tatsächlich Gebet ein sehr, sehr praktischer Dienst ist, den man im Reich Gottes tun kann. Ein sehr praktischer Dienst. Wir haben in der Bibelschule ein Gespräch gehabt, ob Gebet tatsächlich als praktische Aufgabe gilt oder nicht. Ja, Gebet ist ein sehr, sehr praktischer Dienst für die Gemeinde, ein sehr, sehr praktischer Dienst, den wir im Reich Gottes tun dürfen. Und so wollen wir gemeinsam den Text lesen in Römer 1, die Verse 9 bis 10. Es ist in der Einleitung vom Römerbrief, noch bevor diese große, wunderbare Abhandlung über das Evangelium beginnt. Und in dieser Einleitung beschreibt Paulus, was er für einen Drang hat, die Römer zu besuchen. Und in dieser Einleitung eben fasst er auch ein paar Verse darüber ab, wie er ihnen jetzt schon dient, was er jetzt schon für sie tut. Und diese Verse wollen wir lesen. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, im Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir endlich einmal gelingen möchte, durch den Willen Gottes zu euch zu kommen. Ich lese noch die nächsten zwei Verse, dass wir einen Zusammenhang haben. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das ist aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Paulus schreibt hier, wie er Gott im Geist dient. Wir haben verschiedene Formen des Dienstes im Neuen Testament. Es gibt den Sklavendienst, wo sich Paulus auch als Knecht bezeichnet, wo Jesus selber auch als Knecht bezeichnet wird. Und es gibt hier diesen Dienst, der von anderen Übersetzern wird es als wohlgefälliger Dienst, als verherrlichender Dienst, als Priesterdienst verstanden. Und ich glaube, dieses Priesterdienst ist ein sehr guter Ausdruck. Wir können uns vorstellen, was ein Priester tut. Ein Dienst für Gott, der für seine Ehre ist. Und wenn wir uns den Text anschauen, in Vers 9, so sehen wir, wie umschreibt Paulus diesen Dienst. Er schreibt, ich diene euch, indem ich unablässig an euch gedenke, alle Zeit in meinen Gebeten. Das ist sein Dienst. Wir können uns an Hannah erinnern, die dazukommt, wo Jesus als kleines Kind im Tempel ist. Von ihr steht geschrieben, sie diente Gott in Fasten und in Gebet. Das war ihr Dienst, diese alte Frau, der Paulus, der Apostel. Sie alle haben den gleichen Dienst, wie sie vor Gott dienen. Lasst uns in den Text schauen, was Paulus dazu sagt, und lasst uns von ihm lernen, wie er diesen Dienst genau umschreibt. Denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene. Was meint dieser Geist? Es ist hier nicht der Heilige Geist. Es ist nicht, dass wir im Heiligen Geist beten. Das ist natürlich auch richtig, aber hier nicht gemeint. Sonst ist das gemeint, dass Paulus im Gegensatz zu einem sichtbaren Dienst dient. Im Gegensatz dazu, dass er irgendwie was Anfassbares macht, dass er vielleicht jemand auf der Straße hilft oder sowas, sondern es ist ein geistlicher Dienst im Vergleich sichtbar zu unsichtbar. Nicht so sehr fleischlich, also sündig gegen geistig, sondern eher das Sichtbare gegen das Unsichtbare. Und er hebt hier ab darauf, dass er im Geist dient. Das soll hier an dieser Stelle überhaupt nicht abwertend sein gegen jeden sichtbaren und anderen Dienst. Das ist überhaupt nicht das Thema. Paulus dient diesen Römern in seinem Geist. Das wird auch darin deutlich, dass er diesen Vers anfängt damit, denn Gott ist mein Zeuge. Er beruft sich auf Gott und sagt, der ist mein Zeuge. Warum? Weil es kann kein anderer sehen. Die Römer, die haben wir gesehen, die sind mehrere tausend Kilometer entfernt. Die hatten überhaupt keine Möglichkeit, das zu sehen. Skype oder WhatsApp gab es damals noch nicht, wo sie das mitbekommen hätten. Und auch sonst kann keiner diesen Dienst sehen. Warum? Weil er ist nämlich im Geist. Unser Herr Jesus, der spricht davon, wenn ihr aber betet, dann geht in euer Kämmerlein, schließt hinter euch die Türe zu und betet zu eurem Gott, der im Verborgenen ist. Der Gott aber, der ins Verborgene sieht, wird es euch öffentlich vergelten. Der Gott, der ins Verborgene sieht, in einem Kämmerchen, in eine Besenkammer, aber noch viel tiefer, nämlich ins Herz hinein. Da fängt dieser Dienst an. Ein Dienst, der im Herzen ist. Und ins Herz kann keiner reinschauen. Selbst wenn wir sagen würden, okay, wir können dieses Herz hier aufschneiden, auch da werden wir kein Gebetskämmerchen finden. Ich glaube, wir verstehen, was Paulus meint. Wir wollen noch eine zweite Hanna als Beispiel nehmen, und zwar die Hanna, die Mutter von Samuel. Auch sie ist eine Beterin, vielleicht liegt es am Namen, ich weiß es nicht. Und auch diese Hanna kommt und betet beim Tempel, beim Zelt, und Eli fragt sie, warum bewegst du ständig deine Lippen, bist du betrunken? Und sie sagt, nein, ich bete aus meinem Herzen heraus zu Gott. Es ist dieses innige Gebet, weil sie um ihren Sohn ringt, dieses Gebet aus dem Herzen heraus, das wir in der Schrift finden, das auch Paulus tut. Vielleicht auch ein Grund damit, warum wir uns oft mit Gebet so schwer tun. Wenn wir mit über Gebet reden, viele sagen, ja, da fallen wir oft. Und es ist richtig, da würde ich mich mit runterstellen. Warum? Vielleicht ist ein Grund deswegen, weil wir in erster Linie mal nichts daran sehen. Ich sage mal, wenn wir einen Baum zurückschneiden, den können wir abends angucken, der hat sich verändert. Wir können, wenn wir wollen, ein Bild machen und den unseren Freunden schicken. Aber im Gebet, da verändert sich erstmal nichts sichtbar. Das ist für uns Menschen, die wir es gern greifbar haben wollen, schwierig zum Greifen. Und doch aber so wichtig, wie wir heute noch sehen werden. Schauen wir weiter in den Text. Paulus sagt, denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene, im Evangelium seines Sohnes. Manche Übersetzungen haben am Evangelium. Ich glaube, das ist es im Evangelium. Eine kräftigere Übersetzung ist, der dient im Evangelium. Was heißt es, er dient im Evangelium? Dieses Evangelium bildet wie einen Raum, in dem Paulus dient, wie ein abgegrenztes Terrain vielleicht, in dem er innen drin dient. Das gab es zu allen Zeiten, wenn wir nur erwähnen, im Garten Eden, so hatten wir es in den Bibelstunden jetzt, da gab es einen Garten, wo die Menschen Gott gedient haben. Denken wir weiter an die Stiftshütte, an den Tempel. Es gab immer einen Ort, wo Menschen Gott gedient haben, wo sie mit Gott in Beziehung treten konnten, da wo Gott zu den Menschen kommt. Die Bundeslade wird bezeichnet als Fußschemel Gottes. Dort ist dort, wo Gott seine Gegenwart auf diese Erde platziert. Und so ist das Evangelium der Raum, in dem Gott Menschen begegnet. Wir kennen die bekannten Verse in 1,16, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung. Und so ist das Evangelium der Raum Gottes, wo man den Menschen begegnet. Wir wollen einen kurzen Exkurs machen durch die Schrift und uns ein paar Stellen anschauen über diesen Raum. Wir werden zur Stiftshütte gehen, dann werden wir zum Tempel gehen, dann werden wir natürlich auch ins Neue Testament kommen und uns diesen Raum anschauen, wie es sich verändert hat. Wir haben eine Konstante, die sich durchzieht, aber wir haben auch ganz, ganz starke Veränderungen zum Alten Testament, die eben durchs Evangelium, durch Jesus Christus, was er tut, das möglich machen. Lasst uns gemeinsam aufschlagen im dritten Buch Mose, das Kapitel 17. Dort beschreibt Gott, oder schreibt Mose vor, ein zentrales Gesetz zum Verständnis vom Gottesdienst, wie ist es möglich, Gott zu dienen. In Kapitel 16, das ist das vielleicht bekannteste Kapitel im dritten Buch Mose, da beschreibt er den großen Versöhnungstag, das große Opfer, das Jesus für uns getan hat, wie diese Lämmer in das Allerheiligste hineingebracht werden und das Blut dann dort angetupft wird. Und im darauffolgenden Kapitel wollen wir ein paar Verse lesen, ab dem Vers 3. Jeder Mann aus dem Haus Israel, der einen Stier oder ein Lamm oder eine Ziege im Lager schächtet oder außerhalb des Lagers schächtet und es nicht vor den Eingang der Stiftshütte bringt. Diese Stiftshütte ist aktuell unser Raum, wo wir Gott dienen können, stellt diesen Raum zum Dienst dar. Und es nicht vor den Eingang der Stiftshütte bringt, damit es dem Herrn zum Opfer gebracht werde, vor der Wohnung des Herrn. Und was passiert mit dem, der es nicht tut? Dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Er hat Blut vergossen und dieser Mensch soll ausgerottet werden aus der Mitte des Volkes. Blutschuld heißt quasi, es wird gerechnet wie ein Mord. Wer ein Tier opfert, das sind die ganz normalen Opfer, tatsächlich gottesdienstliche Sachen, die hier beschrieben werden, an das aber nicht in den Tempel bringt, zu dem Zelt bringt, der sagt, Gott, es wird euch als Mord angerechnet. Er geht noch weiter. In Vers 5, darum sollen die Kinder Israel von nun an ihre Schlachtopfer, die sie jetzt noch auf dem freien Feld opfern, vor den Herrn bringen, an den Eingang der Stiftshütte, zu dem Priester, um sie dort dem Herrn als Friedensopfer darzubringen. Und der Priester soll das Blut auf den Altar des Herrn sprengen, vor den Eingang der Stiftshütte. Und das Fett in Rauch aufgehen lassen, zum lieblichen Geruch für den Herrn. In diesem Zelt, wenn es dann dort zu Gott gebracht wird. Wir sehen auch in diesem Text, das Zelt wird gleichgesetzt mit Gott. Es soll es zum Eingang des Zeltes bringen, nämlich zu Gott. Wer es zu Gott bringt, da wird es den Menschen wohlgefällig gebracht werden. Da hat Gott Wohlgefallen an diesen Opfern. Das ist genau das gleiche Opfer, in dem wir in Vers 3 und 4 gelesen haben, die als Mord angerechnet werden. Und auf dieser Seite wird es plötzlich wohlgefällig. Einmal positiv, einmal negativ. Vers 7 drückt es nochmal deutlich aus. Und sie sollen von nun an ihre Opfer nicht mehr den Dämonen opfern, den sie nachhuren. Das sei eine ewig gültige Ordnung. Wir sehen diesen ganz, ganz krassen Unterschied. Nicht nur, dass es als Mord angerechnet wird, sondern Opfer, das außerhalb des Tempels passiert, außerhalb dieses Ortes, den Gott abgesteckt hat, gilt als einen Dienst für den Teufel. Auf der anderen Seite aber dient es als wohlgefälligen Geruch für Gott. Da hat Gott Wohlgefallen, auf dieser Seite ist sein Dienst für Dämonen. Ist ein krasser Unterschied, oder? Die gleichen Opfer, nur der Ort ist anders. Das war der Tempel, den Gott den Menschen gegeben hat, dass sie opfern konnten, dass sie in Beziehung mit Gott treten konnten, dass sie Gott wohlgefällig handeln konnten, dass sie ihm tatsächlich dienen konnten. Israel ist durch die Wüste gezogen, irgendwann ist verheißene Land gekommen, hat dort einen Tempel bekommen und hat sich Israel auf eine Fläche ausgebreitet und hat im ganzen Land gelebt. Und Gott hat aber einen Tempel in Jerusalem. Und er hat gesagt zu seinem Volk, und ihr sollt dreimal im Jahr kommen zu diesem Tempel, und ihr sollt dreimal im Jahr kommen, um dort mir zu begegnen. Er wollte Gemeinschaft haben mit den Menschen. So wie er zu Adam sagt, hey, wo bist du? Adam, ich möchte Gemeinschaft mit dir. So sagt er auch zu seinem Volk, ich möchte Gemeinschaft mit dir. Es ist jetzt, wenn wir gerade gelesen haben, die dienen den Dämonen. Es ist ja nicht so, dass Gott keine Möglichkeit gegeben hätte, es anders zu machen. Es war ihm ja viel lieber, wenn man Gott selber dient. Er hat ja diesen Raum geschaffen, um den Menschen zu begegnen, die er liebt. Er ruft sie dreimal jährlich zu sich. Und da wollen wir auch eine Stelle lesen, und zwar in 5. Mose, Vers Kapitel 16. In diesem Kapitel werden die drei großen Wallfahrtsfeste beschrieben. Das sind eben diese Feste, von denen ich gerade gesprochen habe, dass sie dreimal im Jahr nach Jerusalem hinaufziehen sollen. Da gibt es auch die Wallfahrtspsalme, die wieder am Ende des Psalmbuchs stehen, genau. Und hier in diesem Kapitel werden diese Wallfahrtsfeste beschrieben, und wir wollen diese Verse 16 und 17 lesen, wo Gott die Feste zusammenfasst. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk, das bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird. Dieser Ort ist jetzt hier nicht mehr die Stiftshütte, sondern ist der Tempel in Jerusalem, an dem Feste ungesäuerten Brote, das ist das Passafest, unser Osterfest, und am Fest der Wochen, das ist das Pfingstfest, und am Fest der Laubhütten. Aber niemals sollt ihr mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nachdem ich ihn gesegnet habe, denn der Herr, dein Gott, nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Gott sagt, er soll zu mir kommen, weil die Menschen, weil sein Volk bei sich haben möchte, dass sie ihm dienen können. Aber er sagt, ihr dürft nicht ohne leere Hände kommen. Er sagt, ihr müsst mir was bringen, nämlich die Opfer, die müssen sie bringen. Wenn ihr zu mir kommt, ihr müsst, darf man so sagen, ihr müsst was leisten. Und hier klingelt schon, in welche Richtung es geht. Ihr müsst was leisten. Ihr müsst was tun dafür, dass ihr zu mir kommen könnt. Ihr müsst mir was mitbringen. Das sind die gottesdienstlichen Orte, die wir im Alten Testament haben. Der Tempel wird zerstört, er wird wieder aufgerichtet. Das Prinzip bleibt das gleiche. Und das Prinzip bleibt auch das gleiche im Neuen Testament. Es gibt immer nur diesen Ort, wo Gott Menschen begegnen können. Das war auch zu Zeiten Jesus noch so. Wir lesen in Lukas 2, dass er mit seinen Eltern jedes Jahr hoch nach Jerusalem gezogen ist. Dann war er 12 Jahre alt und er durfte das erste Mal mitgehen. Diese Geschichte, die kennen wir. Und im Neuen Testament bleibt es genau das Gleiche. Es gibt nur einen Ort, wo Menschen Gott dienen können. Aber dieser Ort, der verändert sich komplett. Dieser Ort verändert sich radikal. Es ist kein Steingebäude mehr, sondern bei der Tempelaustreibung, als Jesus im Tempel die Verkäufer und die Wechsler hinaustreibt, sagt er, ich spreche von meinem Leib als Tempel. Nicht der Ruben, sondern Jesus. Jesus Christus selber ist dann der Tempel Gottes. Ist der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Ist der Ort, wo Gott wohlgefällig im Gottesdienst entsteht. Es ist der Ort, wo tatsächlich wohlgefällige Opfer entstehen. Ein ganz großes, Jesus sein ganzes Leben, und dann natürlich auf Golgatha, dieses ultimative große Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Aber es ist auf diesen einen Ort, den Tempel, begrenzt, nämlich seinen Leib. Jesus stirbt, er steht auf und er fährt in den Himmel und plötzlich ist dieser Tempel weg, oder? Aber er gießt seinen Geist aus. Nichts Neues, dass ich euch sage, die Gemeinde ist der neue Tempel Gottes. Und die Gemeinde ist der Ort, Personen, die einzelnen Personen sind der Ort, wo jetzt plötzlich gottesdienstlicher Opfer dargebracht werden können. Ich möchte eine Stelle lesen dazu aus 1. Korinther 1, die vielleicht in erster Linie nicht direkt da ins Auge fällt, aber sie greift diesen Aspekt des Ortes nochmal raus, dass es nämlich nicht mehr einen Ort ist, sondern anders. Und zwar in Vers 2, im Gruß von Paulus an die Korinther, schreibt er, dieser Brief geht an die Gemeinden Gottes, die in Korinth ist, an die Heiligen in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, und jetzt schaut mal, was hier steht, die den Namen unseres Herrn anrufen in Jerusalem, oder? An jedem Ort, sowohl bei euch als auch bei uns. Also sowohl, wir hatten heute den Gruß aus Böbingen oder aus Paderborn oder wo auch immer, als auch im Bettring, sowohl bei euch als auch bei uns. Das Prinzip bleibt das gleiche, an einem Ort, nämlich am Tempel. Aber Gott sprengt diesen Tempel weltweit. Dieser Tempel ist weltweit verbreitet. Jeder, der hier sitzt und zu Christus gehört, ist Teil dieses Tempels. Und ist Teil dieses Ortes, wo Menschen Gott dienen können. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, wenn ich zu jedem Gebet, das ich für diese Predigt gemacht habe, nach Jerusalem gehen müsste, oh, das wäre ziemlich teuer. Ich wäre ziemlich viele Stunden im Flugzeug unterwegs. Und vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll, dann da unten eine Wohnung zu mieten für unsere Gemeinde, dass der Prediger jeweils die Woche da unten sein darf. Aber das ist nicht das Thema, oder? Wie viel besser ist es, dass wir selber der Ort sind? Das heißt, ob ich hier bin oder zu Hause oder in Stuttgart auf der Schule, der Tempel, der verlässt mich nicht. Der ist immer bei mir. Ob ihr auf der Arbeit seid oder hier in der Gemeinde in den Reihen sitzt, oder ob ihr irgendwie unterwegs seid, um anderen Menschen zu helfen, oder im Einkaufen beim Lidl oder so, der Tempel ist immer bei euch, weil ihr selber seid der Tempel. Ihr selber seid der Ort, wo Gott Menschen begegnet. Ihr selber seid der Ort, wo ihr Gott wohlgefällige Opfer darbringen könnt. Lasst uns mit diesem Gedanken zurück in den Römerbrief gehen und nochmal den Vers 9 anschauen. Denn Gott, dem ich in meinem Geist, denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene, im Evangelium seines Sohnes. Dieses Evangelium von Jesus Christus ist dieser Ort, wir selber sind dieser Ort. Was bedeutet das Evangelium von Jesus Christus? Es bedeutet, dass Jesus Christus sein Blut für uns gegeben hat. In Hebräer sagt er, wir sind reingewaschen durch sein Blut, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können. Durch sein Blut sind wir reingewaschen. Das ist der einzige Grund, warum dieser Tempel hier tauglich ist, Gott zu dienen. Er unterscheidet sich nicht groß zu einem anderen. Vielleicht ist er ein bisschen leichter, ein bisschen größer, was auch immer. Aber jeder andere Mensch auf dieser Welt hat eine ähnliche Körperstatur wie ich. Aber er ist reingewaschen durch das Blut. Durch Jesus Christus allein sind wir wohlgefällig. Wir haben das gelesen in den letzten Predigen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Sprüche steht, wer in Christus ist, wer in der Weisheit ist, der erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Dieser Tempel, dieser Körper hier ist wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus, das er für uns vollbracht hat. Dieser Tempel, diese Menschen, die Gemeinde ist kräftig, hat Kraft dazu, Gott zu dienen durch den Heiligen Geist, den Jesus Christus ausgegossen hat. Weil er an Pfingsten seinen Geist ausgegossen hat, in der Wiedergeburt, in jedes einzelne Herz hinein, sind wir kräftig und stark genug, geistliche Dinge Gott wohlgefällig zu machen. Und dieser Tempel hat Gnade widerfahren, das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, warum ich hier stehe, der einzige Grund, warum wir hier sitzen. Jeder, der zu Christus gehört, hat Gnade widerfahren. Und das ist das, was diesen Tempel, unter anderem, was diesen Tempel so radikal anders macht von diesem alten, gemäuerten Tempel. Wir hatten es in den Gebetsstunden, Gott ist ein Gott, der die ganze Welt umfasst, allgegenwärtig. Salomo sagt, kann denn dieses Haus, das ich gebaut hatte, Gott fassen? Der Himmel, alle Himmel können es nicht. Ja, aber Gott sagt ihnen, die Menschen, die kriegen es hin. In meiner Gemeinde, da wohne ich, das ist mein Tempel, wo ihr mir dienen könnt. Was bedeutet das? Wenn ich hier heute oben stehe und euch Sachen sage, reden kann ich, das habe ich gelernt. Auch das ist Gnade Gottes natürlich, dass ich geboren wurde und so. Aber reden habe ich gelernt, das kann ich. Ich bin kein guter Redner. Und ich könnte euch so Worte erzählen. Ich könnte euch Kindergeschichten erzählen, Biene Maya oder so. Ich könnte euch sogar aus der Bibel vorlesen. Ich könnte euch sogar die gleiche Predigt halten. Aber wenn der Geist sich nicht dazu stellt, dann sind das irgendwelche, physikalisch gesehen, irgendwelche Schallwellen, die auf eure Trommelfelle treffen und irgendwas in eurem Kopf auslösen. Aber wenn der Geist sich dazu stellt, nämlich im Evangelium, bei Christus uns reingewaschen hat, wir haben diese Punkte gerade aufgezählt, dann passiert hier Leben. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Dann kommt hier Leben von Gott für euch, für uns. Dann ist das Leben, das wir hier haben. Dann ist diese Bibel hier, die wir haben, kein totes Buch mehr. Dann ist diese Bibel nicht nur ein Tintenpatrone und so gut wie Harry Potter, sondern ist diese Bibel Gottes Wort. Dann ist diese Bibel für uns Leben und dann können wir geistliche Sachen damit machen. Unter anderem predigen, wir können Freunde von Jesus erzählen und der Geist wirkt es. Es gab einen Bibellehrer, der ist mit seinen Schülern im Predigtunterricht auf den Friedhof gegangen, hat so gesagt, und jetzt, Leute, macht mal Evangelisation, ruft die mal aus dem Grab raus. Hat die schreien lassen, hat die richtig laut schreien lassen. Vielleicht hat er ihnen ein Megafon gegeben, ich weiß es nicht. Da kam keiner raus. Aber so sind die Menschen auch. Sie sind tot. Und ab wie viel ich jetzt? Ich könnte ja auch anfangen zu schreien. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glauben würde, dass ich schreien kann, aber ich kann es tatsächlich. Aber es würde nichts bringen. Andere Prediger, die haben ihre Predigten monoton abgelesen, ganz bewusst. Und Menschen haben sich in Massen bekehrt. Warum? Was ist das Geheimnis? Weil Gott sich dazu stellt. Weil diese Prediger Tempel des lebendigen Gottes sind. Und weil diese Prediger, nicht nur die Prediger, natürlich jeder Wiedergeborene in der Gemeinde, ein Tempel des Gottes, lebendigen Gottes ist und Gott in ihm wohnt und Gott durch ihn wirkt. Und das war sich Paulus bewusst. Und deswegen hat er gebetet, hat er das Evangelium in Anspruch genommen, hat gesagt im Gebet, ich brauche dieses Evangelium. Er war sich dieser Abhängigkeit Gottes bewusst, dass er von Gott abhängig ist, dass er reden kann und reden kann. Aber dass es nichts bringt, wenn der Geist nicht wirkt. In 1. Korinther 2 sagt er, ich möchte nicht, dass euer Glaube auf menschliche Kraft beruht, sondern auf Wirkung des Geistes, auf Kraft der Weise des Geistes. Darauf soll der Glaube beruhen. Und das brauchen wir uns zum Dienst. Und das können wir nicht aus uns machen. Und deswegen ist Gebet, so versteht es Paulus, deswegen ist Gebet ganz, ganz zentral und wichtig für den Dienst. Deswegen beginnt Paulus den römischen Dienst schon viele Jahre, bevor er dorthin gekommen ist, im Gebet. Ich möchte euch aus einem Kommentar ein Zitat vorlesen. Paulus weiß um die Macht der Fürbitte. Mit ihr beginnt jede Mission. Fürbitte öffnet die Türen der Herzen. Fürbitte ist die Voraussetzung allen Dienstes im Reich Gottes. Hier stehen wir als Nichtskönner vor dem, also Nichtskönner ist der, der auf dem Friedhof steht und anfängt zu schreien. Nichtskönner vor dem, der alles kann. Das ist der, der zu Lazarus sagt, komm heraus. An der Fürbitte merkt Gott unsere Demut, unser Vertrauen und unsere Bereitschaft und unsere Ernsthaftigkeit zum Dienst. Und ich würde das Zitat ergänzen, nicht nur Gott merkt es, sondern wir selber merken das. Auf den Knien können wir keinen Menschen bekehren, weil da ist keiner dabei. Da sind wir im Kämmerchen. Aber da öffnet Gott die Türen. Fürbitte ist die Herbeirufung der Macht Gottes. Das ist, was Paulus, wie Paulus seinen Dienst begonnen hat für die Römer, wie Paulus seinen Dienst für die Gemeinden vorbereitet hat. Nicht nur übrigens in den Römern, wir lesen das in so vielen Briefen von ihm. Den zweiten Punkt, den wir uns anschauen wollen, was ist denn der Inhalt? Wir wollen nochmal Römer 1, 9 bis 10 lesen. Was ist denn der Inhalt seines Gebetes? Den Gott, dem ich in meinem Geist diene, nochmal, den Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene, im Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe. Doppelpunkt, und jetzt kommt der Inhalt. Und da möchte ich aus einer Übersetzung vorlesen, die ein bisschen kantig ist vielleicht, aber die das sehr gut ausdrückt, ob ich endlich einen guten Weg geführt werden möchte, in dem Willen Gottes zu euch zu kommen. Ist ein sehr holpriges Deutsch. Diese Übersetzung ist sehr nah, ist die Interlinearübersetzung für den, was das sagt, sehr nah am Griechischen. Deswegen haben wir ein schlechtes Deutsch. Und sie beschreibt es, ob ich endlich einen guten Weg geführt werden möchte, zu euch zu kommen. In diesem Gebet drückt Paulus aus und sagt, ich weiß, dass nach Rom zu kommen ein guter Weg ist. Es ist nicht so, dass Paulus sich fragt, ob das gut sein könnte oder nicht. Er ist sich sicher, dass Rom eine gute Aufgabe für ihn ist. Er ist sich sicher, dass sein Dienst ein guter Weg ist. Und trotzdem geht er nicht. Er könnte ja einfach losspazieren, nach Rom zu gehen. Ich habe es mir mal angeguckt in Google Maps. Das sind 2100 Kilometer, 20.000 Höhenmeter mit Bergen, die dazwischen drin sind. Also ist eine heftige Strecke. Wenn man irgendwie so einen Tag 50 Kilometer, dann ist man, was waren das? Na, könnt ihr selber rechnen. Also er ist eine ganze Weile unterwegs, er könnte da losgehen, rein theoretisch nach unserem menschlichen Verständnis. Aber er sagt, er tut es nicht. Warum? Weil Gott diesen Zeitpunkt noch nicht für richtig angesehen hat. Schaut mal diesen Satz an in euren Bibeln, der steht im Passiven da. Das ist ein Passivsatz. Er sagt nicht, ich möchte diesen guten Weg gehen, sondern er sagt, ich möchte geführt werden. Er weiß sich von der Abhängigkeit Gottes. Er weiß sich in seinem Dienst, er ist von Gott Abhängigkeit. Er ist von Gott abhängig und er kann das nicht alleine. Wie bereitet Paulus seinen Dienst vor im Gebet? Lasst uns noch eine Stelle gemeinsam anschauen, und zwar in Römer 8, wo Paulus an die gleiche Gemeinde schreibt, wie er geleitet wird. Und zwar in Vers 14, als junger Christ, als ich frisch die Bibel angefangen habe zu studieren, habe ich diesen Vers 14 gelesen und gedacht, boah, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich werde durch den Geist Gottes geleitet? Jawohl, ich bin Sohn Gottes. Okay, wie funktioniert diese Leitung? Das war ganz lang meine Frage. Wie funktioniert diese Leitung durch den Geist Gottes? Ich habe mir meine Konkordanz geschnappt, habe angefangen, das Leiten anzugucken. Wie wird das in der Bibel verwendet? Ganz unterschiedlich. Zeitlang hatte ich in meiner Bibel stehen, Leiten geschieht durch Nachdruck, also mit Gewalt unter anderem, oder freiwillig. Wir haben beides. Okay, das hat mir nicht weitergeholfen. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Lies mal den nächsten Vers. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, also nicht durch Gewalt. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Was ist dieser Abba, Vater? Das ist dieses Kind, dieses kleine Kind, das zum Papa, so stelle ich es mir vor, ins Schlafzimmer kommt und sagt, Papa, Papa, ich brauche dich. Wir haben diesen Geist des Gebetes empfangen, so wird er an anderer Stelle genannt. Und in diesem Geist sind wir beim Vater und sind in dieser Abhängigkeit, nicht in Furcht. In diesem Geist leitet uns Gott im Gebet, indem wir im Gebet von ihm empfangen, weil wir wissen, wir können es nicht ohne ihn. Indem wir im Gebet zu ihm kommen und sagen, wir brauchen deine Hilfe. Und es ist die Frage, gibt Gott die Hilfe? Aber klar, er gibt sie gerne. Er freut sich doch, oder? Ich habe keine Kinder, Nathan hat welche, das haben wir heute schon gehört. Ihr, die ihr Väter seid oder Mütter, ihr gebt doch eure Kinder gerne, oder? Was sagt die Bibel? Die ihr böse seid und eure Kinder guten Gaben zu geben, versteht. Wie viel mehr der Vater, der im Himmel ist. Er gibt doch gerne. Paulus wurde im Gebet geleitet, er hat sich im Gebet leiten lassen, wie auch Jesus selber. Jesus in Gethsemane fällt auf die Knie, er weiß, was vor sich steht, er kennt, was kommt, hat Angst, zerbricht unter dieser Angst und geht ins Gebet und lässt sich stärken. Genau in der gleichen Situation, die zwei Zebedäer, die Jakobus und Johannes und Petrus, ein paar Meter weiter, die schlafen nebendran. Und Jesus, der aufsteht und sagt, komm, lasst uns gehen. Die mich festnehmen, die sind nahe. Er geht hinaus, lässt sich binden, lässt sich verspotten, lässt sich schlagen, geht ans Kreuz. Er lässt es mit sich machen. Warum? Weil er weiß im Gebet, dieser Weg ist für mich vorbereitet. Er hat diese Nacht im Gebet vorbereitet. Ganz anders dieser Petrus. Er hat geschlafen, geht hinaus, zieht das Schwert, fängt an, ein Ohr abzuschlagen, geht dem Jesus hinterher, fängt ihn an zu verleugnen und haut ab. Ganz andere Geschichte. Das ist der unser Jesus. Und das zeigt uns aber auch, als ich diesen in Matthäus des Morgens mal durchgearbeitet habe in meiner stillen Zeit, was habe ich in meiner Gebetszeit danach gemacht? Ich habe komplett durchgeschlafen. Genau an diesem Tag, ich war einfach so müde. Wir sind der Petrus. Wir können nicht sein wie Jesus, aber wir haben diesen Herrn Jesus, der dieses Gebet und uns aufruft und der uns das Gebet aufs Herz legt. Und so werden wir in diesem Gebet immer wieder versagen auch. Aber wir haben diesen Herr Jesus, der dann zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wollen wir noch eine Frage stellen zu Paulus. Wurde sein Gebet erhört? Wurde er tatsächlich diesen guten Weg nach Rom geführt? Darf ich euch sagen? Luxusklasse. Er musste nicht laufen. Er musste keine Nahrung zahlen. Er hatte ein Schiff bekommen. Und wurde dort verpflegt, hatte sogar auch Wachpersonal dabei. Voll gut, oder? Er war gebunden, er war gefangen, das ist eine andere Sache. Aber dieses Gebet wurde erhört, oder? Gott hat ihn nach Rom geführt, er hat tatsächlich dieses Gebet erhört. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und darf ich euch sagen, es war so gut. Vielleicht von den vielen Christen einer der liebsten Teile der Bibel, der Römerbrief. Wenn Paulus einfach nach Rom spaziert wäre und hätte gesagt, hallo, ich bin der Paulus. Lasst mich mal euch mal erzählen. Glaubt, da hätte jemand mitgeschrieben, hätte uns diesen Römerbrief gegeben. Hätten wir diesen Römerbrief, wenn Paulus direkt nach Rom spaziert wäre? Gott hat ihn das so geführt, dass wir heute dieses wunderbare Stück haben dürfen, darin zu lesen. Wenn Paulus gesagt hätte, okay, weißt du was, Timotheus und wer auch immer bei mir ist, ich finde Rom ist gut, lass uns da hingehen, dann hätte keiner den Römerbrief geschrieben. Andere Sache. Wenn Paulus direkt nach Rom spaziert wäre, abends angekommen, sagt er, okay, Leute, morgen muss ich zum Kaiser. Wo wohnt denn der? Okay, er wohnt in der Caesarstraße 24 vielleicht. Lass mich mal hingehen. Er klopft an. Hallo, guten Morgen, Herr Kaiser. Ah, du bist noch im Schlafrock? Okay, ich warte noch 5 Minuten. Glaubt ihr, der hätte den reingelassen, der Kaiser? Glaubt ihr, Paulus wäre zum Kaiser gekommen? Zur höchsten Instanz, die damals auf dieser Welt gelebt hat? Aber Gott führt ihn zum Kaiser, oder? Ganz anders, er war gefangen, war ein Gefangener und er wurde nicht freiwillig dorthin geführt, aber Gott führt ihn dahin auf einen ganz, ganz anderen Weg. Paulus sagt in den Vers 14 in Kapitel 1, dass er Schuldner ist, sowohl den Griechen als auch den Barbaren. Dieses Wort der Barbaren ist ein sehr seltenes Wort im Neuen Testament. Andere Übersetzungen sagen das mit den Ungebildeten oder sowas, die nicht griechisch-stämmischen Völker. Und dieses Wort kommt an einer anderen Stelle noch vor und das wollen wir uns noch anschauen. Und zwar, wenn ihr eine Seite nach vorne schlagt, in Kapitel 28 der Apostelgeschichte. Paulus ist auf dem Weg nach Rom eben als Gefangener. Er leidet Schiffbruch und ist zerschellt und sie kommen auf irgendeine Insel. Man weiß nicht mal sicher, was für eine Insel das ist. Man vermutet, es ist Malta. Hier steht Milet in der Bibel. Vielleicht ist es einfach eine ganz kleine Insel, die keiner kennt. Ganz abgelegenes Ding. Und er kommt dort und schaut mal in Vers 2. Und die Einwohner aber zeigten sich uns ungewöhnliche Gastfreundschaft. Und dann hat er dort einige Zeit gelebt. Für dieses Wort Einwohner steht hier im Griechischen die Barbaren. Paulus erreicht durch diesen Weg, den Gott mit ihm geht, diese Barbaren, diese Einwohner von dieser kleinen Insel, wo wir bis heute nicht sicher wissen, welche das ist. Hätte der die erreicht, glaubt ihr, der wäre nach Rom gegangen, hätte gesagt, okay, gestern habe ich mit dem Kaiser gesprochen, lass mich mal nach Milet gehen. Ich glaube nicht, oder? Aber so hat er auf diese kleine Insel das Evangelium gebracht und so konnte er dort seinen Dienst tun. Und so konnte er, weil er von Gott geführt wurde, einen komplett anderen Weg gehen, den er sich selber nicht hätte ausgedacht. Aber Gott geht einen viel besseren Weg. Wenn Paulus in Kapitel 8 vom Römerbrief schreibt, ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, dann ist genau das, was er hier lebt. Er weiß, von was er spricht. Er hätte einen viel einfachen Weg haben können, aber Gott führt ihn einen ganz anderen Weg. Und so ist es, wenn wir im Gebet uns leiten lassen. Ich bin nach Schwäbisch Gmünd gekommen, ich komme ursprünglich nicht von hier, weil ich hier Design studieren wollte, weil ich Freude daran hatte zu zeichnen und weil ich Freude daran hatte, Produkte zu entwerfen. Und ich kam hier nach Gmünd, Gott hat mich in diese Gemeinde geführt. Und ich bin heute davon überzeugt, das Studium habe ich abgebrochen, ich bin heute davon überzeugt, ich habe nur diesen Wunsch gehabt, dass ich hier in die Gemeinde komme, mich taufen lassen darf, dass ich hier zugerüstet werde, dass ich hier so stark wachsen darf, dass ich dieses Wort hier so lieben darf und dass ich jetzt auf die Bibelschule gehen darf. Ich glaube, dass dieser Weg von Gott geführt war. Wie ein Paulus, der auf Umwege nach Rom kommt. Und wenn ich versichere, wenn wir hier mit dem Mikrofon durchgehen würden, ganz viele von euch würden diese Geschichten kennen, auf irgendwelche Umwege, die Gott führt, und sie sind doch gut. Woran liegt es? Weil Paulus nicht seinen Kopf durchgesetzt hat, sondern weil Paulus sich hat leiten lassen im Gebet. Wir wollen noch einen Punkt gemeinsam anschauen, und dazu wollen wir wieder zurück in den Römerbrief, die Verse 9 und 10 nochmal lesen, und jetzt wollen wir den Umfang des Gebetes uns anschauen. Es werden hier 3 Zeitworte verwendet, oder eigentlich sind es 2 Zeitworte, die uns beschreiben, welchen Umfang dieses Gebet für die Römer und Paulus im Leben hatte. Denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene, wie unablässig, das ist das Erste, das müssen wir uns merken, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit, das ist das Zweite, in meinen Gebeten. Also alle Zeit wird eingegrenzt auf die Gebete. Wenn ich diese Stellen lese, ich habe mich oft gefragt, heißt es tatsächlich, Paulus tut 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und so weiter, tut er beten. Das ist nicht, was der Text sagt, sondern Paulus sagt, unablässig, wir können auch übersetzen, er lässt keine Gelegenheit aus in seinen Gebeten und in den Gebeten aber alle Zeit für die Römer zu beten. In allen seinen Gebeten betet er für die Römer und bringt sie vor Gott, vor den großen Altar des Schöpfers. In allen seinen Gebeten. Das heißt, wir haben nicht, dass wir gebetsmühlenartig das runterleihen müssten, sondern Paulus sagt, es ist ein beständiges Thema in seinem Leben, das sich durch sein ganzes Leben durchzieht. Und er hat nicht nur diese eine Gemeinde, er betet für viele. Paulus ist das wichtig, aber nicht, dass er sich ein Gesetz machen möchte und sagen, hey, ich muss ständig dafür beten, vielleicht einen Wecker stelle, jede Stunde einmal erinnern. Aber er betet, wenn er betet, betet er für die Römer. Wie sieht das aus? Betet er eine halbe Stunde für die Römer? Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr braucht nicht viele Worte tun, euer Vater weiß, was ihr braucht. Ich habe noch 1,5 Jahre Bibelschule und ich habe mir mit meiner Frau überlegt, was wollen wir tun danach? Und wir haben eben dieses Gebet angefangen. Gott möchte uns diesen Weg, wir können das ja zitieren aus dem Römerbrief raus, uns möchte uns einen guten Weg führen. Punkt, das genügt schon. Für Paulus hat es genügt, dieses kurze Gebet. Lasst uns zusammenfassen. Wir kommen daher und haben uns gefragt, ob Gebet ein Dienst für Gott ist. Wir haben gesehen, ja, Gebet ist ein großer Dienst für Gott im Evangelium, weil das Gebet im Evangelium ist, wie jeder Dienst übrigens, weil wir in Christus, weil aufgrund dessen, was er getan hat, aufgrund seiner Gnade, aufgrund seines Blutes, aufgrund seines Erlösungswerkes, Gott dienen dürfen. Gebet ist ein Dienst, weil wir da unsere Abhängigkeit von Gott kundmachen, weil wir sie selber spüren, weil wir sie selber lernen. Und Gebet ist ein Dienst für Gott, indem wir uns führen lassen von ihm, indem wir nicht eine Knechtschaft haben. Knechtschaft wird im 2. Korinther übrigens für das Gesetz verwendet. Wir haben keine vorgeschriebenen Gesetze, sondern wir haben im Gebet einen Geist, der uns führen kann. Und er führt einen anderen Weg mit euch wie mit mir. So dient Paulus Gott im Gebet, indem er das Evangelium in Anspruch nimmt für seinen Dienst, als sich als schwacher Mensch und Jesus Christus als der die Macht gegeben ist auf Himmel und auf Erden. Und er stellt sich unter die Leitung Gottes. Weil Gott weiß, was der gute Weg ist. Amen.